Wir beten noch kurz. Ja, wir danken dir für die Gnade und dass du uns gefunden hast, Herr, dass wir dich finden durften. Und wir wollen noch einmal mehr betonen, du sollst König sein, Herr. Und wir beten, dass du uns bewahrst, dass wir nicht über die Richter zu Gericht sitzen und selber nicht merken, dass wir den gleichen Fehler tun, wie das Volk im Buch der Richter. Wir beten, dass du uns hilfst, dass wir diese Lektionen, die du uns hier gibst, dass wir sie verstehen und anwenden. Amen.
Amen.
Wir sind in Richter Kapitel 2, Vers 6, das zweite Vorwort. Ein äußerst wichtiger Abschnitt. Vielleicht sogar der wichtigste im Richterbuch, ich weiß es nicht. Das ist das Problem der zweiten und dritten Generation. Ist das aktuell? Das ist sehr aktuell. Der Abschnitt geht bis Kapitel 3, Vers 6, aber hier haben wir zuerst, wollen wir nur die Verse 6 bis 10 mal lesen. Vers 6. Und Josua hatte das Volk entlassen und die Söhne Israels waren hingegangen, ein jeder zu seinem Erbteil, das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk hatte Jahwe gedient alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die noch länger lebten nach Josua, die gesehen hatten all das große Werk Jahwes, das er getan hatte an Israel. Aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht Jahwes, war als 110-Jähriger gestorben. Und sie hatten ihn begraben im Gebiet seines Erbteils zu Timnat-Cheresh, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gaas. Und auch jenes ganze Geschlecht war versammelt worden zu seinen Vätern. Und es war aufgestanden ein anderes Geschlecht nach ihnen, das Jahwe noch nicht erkannt hatte, noch das Werk, das er für Israel getan hatte. Ihr habt gemerkt, dass ich im Plusquamperfekt gelesen habe, das nennt man Vorvergangenheit. Das Hebräische hat diese Zeit nicht. Und der Übersetzer muss immer überlegen, ist es hier Plusquamperfekt oder Perfekt? Das heißt, ist das hier jetzt normale Vergangenheit oder ist es Vorvergangenheit? Da kann uns nur der Zusammenhang helfen. Hier dieser Abschnitt ist Vorvergangenheit. Das heißt, Josua hatte entlassen, nicht Josua entließ das Volk. Es ist ja hier ein Rückblick. Und es stört nicht viel, wenn man jetzt mit normalem Perfekt liest. Das stört nicht viel, nur muss man sich bewusst machen, dass es ein Rückblick ist. Ja, von daher. Also, hier haben wir einen ganz wichtigen Kommentar des inspirierten Schreibers, der das Problem aufzeigt, das wir hier haben. Diese Verse sind ganz bewusst eingeschoben als zweites Vorwort, denn das, was dann in Kapitel 3, Vers 7 kommt, da beginnt er dann der Hauptteil in Kapitel 3, Vers 7, das ist direkt angeschlossen an Kapitel 2, Vers 5, oder? Die Israeliten stehen da und weinen und der Engel hat sie jetzt überführt. Ja? Und dann kommt Kapitel 3, Vers 7, dann geht's los. Das Richterbuch und der Hauptteil des Richterbuches. Dann beginnt das mit den Richtern. Dort in Kapitel 3, da heißt es ja, die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, und da entbrannte der Zorn des Herrn und so weiter. Also, und dann kommt die erste Gefangenschaft. Also, jetzt aber nochmal zurück. Dieser Abschnitt jetzt, Kapitel 2, Vers 6 bis 3, Vers 6, ein spezielles Vorwort noch, zusätzliches Vorwort. Josua war gestorben und die Ältesten, die mit Josua waren, diese erste Generation, waren gestorben. Und jetzt ist die zweite Generation. Und es wird uns gesagt, dass sie nicht direkt erlebt hatten, was Josua erlebt hat und die Ältesten erlebt hatten. Es heißt hier, sie kannten Jahwe nicht. Das heißt, sie kannten nicht aus persönlicher Erfahrung das Erlösungswerk des Herrn, wie er Israel aus Ägypten herausgeführt hat und in Kanaan hineingeführt hat. Als Gott die Israeliten herausgeführt hat, haben die Israeliten Gott ganz besonders erlebt. Diese Generation ist ohnehin gestorben in der Wüste, also die Eltern, die damals älter als 20 Jahre alt waren, die sind alle gestorben, mit Ausnahme von Kaleb und Josua. Und die neue Generation, die hat dann Gott nochmals erlebt, oder? Da hat Gott die Israeliten hineingeführt in das Land, durch den Jordan durch. Ein großes Wunder. Und dann die ganze Sache mit Jericho, wie die erste Stadt, die erste große befestigte Stadt gefallen ist und wie Gott hier gehandelt hat und die Israeliten haben nur zugeschaut. Und wie dann Gott weitergeholfen hat, ja? Wie dann die anderen Städte nach der Reihe und Könige dieser Städte alle aufgerieben wurden. Die haben was erlebt. Und jetzt sind die alle gestorben. Josua und die Ältesten. Ja.
In der Einleitung davor, ich finde ja auch damit an, dass Josua stirbt.
Ja, nach dem Tod Josuas, ja.
Genau, also diese Landnahme, die endgültige, ist das jetzt doch die gleiche Generation hier? Oder ist es irgendwie nacheinander geschehen?
Das Vorwort bezieht sich auf das Buch Richter als allgemein, als Ganzes. Ja, das heißt, es geht immer noch um die zweite Etappe der Landnahme. Das heißt, die erste Etappe war Josua plus Älteste, oder? Die zweite Etappe ist Buch Richter. Und das erste Vorwort bezieht sich auf die gleiche Geschichte, auf das gleiche Zeitbereich wie das zweite Vorwort. Ja. Aber es sind thematisch ein bisschen anders. Und es ist dem Schreiber offensichtlich sehr wichtig. Er verbringt hier Zeit, und wir wollen mit dem Schreiber hier, mit dem inspirierten Schreiber, der uns diesen Bericht gegeben hat, wollen wir hier jetzt mitgehen. Also Josua wurde begraben und dass auch jenes ganze Geschlecht, Vers 10, war versammelt worden zu den Vätern. Also alle waren gestorben und jetzt kommt das andere Geschlecht nach ihnen, das Jahwe noch nicht erkannt hatte oder gekannt hatte, noch das Werk, das er für Israel getan hatte. Also sie kennen ihn nicht aus persönlicher Erfahrung, das ist gemeint. Und sie kennen auch den Krieg nicht, werden wir dann später erfahren. Sie kennen nicht wie Gott gewaltig eingegriffen hat, wenn man da Krieg führt und wie Gott hier mächtig mit als Feldherr mitgezogen ist sozusagen, ja. In unsichtbarer Weise. Also, und das Problem haben wir heute auch, das haben wir immer wieder, denn es gibt immer wieder eine zweite Generation oder eine dritte oder eine vierte, je nachdem. Ja. Irgendwo geschieht ein neues Werk, Gott verwendet irgendwelche Menschen, es kommen eine Reihe zum Glauben, es geschieht eine Erweckung, wie wir das so sagen, oder es geschieht einfach eine neue Arbeit und dann kommen die Kinder, die nächste Generation. Also ich zum Beispiel bin jetzt in Österreich, wo ich zum Glauben kam, da bin ich die erste Generation. Da war nichts, meine Eltern waren nicht gläubig und ich kam zum Glauben. Und für mich war als 17-Jähriger, das war für mich eine Entdeckung, gewaltig, oder? Gott zu erfahren und die Bibel zu erfahren und so weiter. Und meine 17-jährigen Kinder, ja, was ist das Besondere, die Bibel? Wo ist da die Entdeckung? Die kennen sie schon lange, ja? Denen ist das alles nichts Neues. Und jetzt ist hier dieses Problem, ja. Und bei uns ist es vielleicht, bei euch ist es vielleicht die dritte Generation, ich weiß es nicht. Seid ihr die dritte? Ja? Waren die Großeltern schon gläubig? Ja. Oder die vierte? Die Großgroßeltern auch, also die vierte Generation. Ja. Gut. Ja. Das gilt auch für die vierte Generation, was wir hier über die zweite und dritte Generation sagen. Ja. Für die fünfte auch. Ja. Das Erste, das bei diesem zweiten, dritten, vierten, fünften Generation verloren geht, ist dieses persönliche Erleben des Herrn. Oder die Gefahr. Ich sage nicht, dass es immer so ist, aber das ist die Gefahr, dass man den Herrn nicht persönlich erlebt, diese persönliche Beziehung der Liebe zu dem Herrn, diese persönliche Hingabe an den Herrn. Ja. Und was ist die Lösung? Das Richterbuch zeigt uns die Lösung. Die Lösung und der einzige Weg, um dieses Problem zu meistern, ist, dass man Gott als geistliche, wirkliche Realität erlebt. Man muss ihn selber erleben. Gottes Gegenwart muss uns und unsere Kinder beeindrucken. Und es ist wichtig, dass wir selber das Wirken Gottes irgendwie in besonderer Weise mitbekommen. Wenn das nur noch Tradition ist, dann wird das Ganze ersterben. Das Christentum lebt nicht von Tradition, das geht nicht. Und manchmal braucht man eine Not, um Gott zu erleben. Ja? Also zum Beispiel, wenn du kein Geld mehr hast, dann musst du beten. Ja? Und dann kannst du Gott erleben. Ja? Du musst mit dem Zug irgendwo hinfahren, hast kein Geld, stehst da, du brauchst jetzt Hilfe. Das heißt, keinen Menschen, der dir helfen kann. Jetzt kannst du Gott erleben. Du wirst zu ihm schreien, so rufen und der Herr wird irgendwie eingreifen. Wir hatten ein interessantes Erlebnis. Wir waren in Österreich gefahren. Wir waren gezügelt mit so einem Bus und einem Anhänger. Und dann kommen wir zum Arlberg mit unseren ganzen Sachen da. Und dann steht die Polizei und hält uns auf. Und dann sagt er, ja, Sie dürfen da nicht weiterfahren. Sag ich, wieso darf ich nicht weiterfahren? Sagt er, ja, das zulässige Gesamtgewicht ist um 20 Kilo zu wenig. Oder? Das heißt, dieses Zugfahrzeug ist für so und so viel, für einen Anhänger mit so und so viel Kilo zugelassen. Ja? Aber Sie haben jetzt 20 Kilo zu viel. Wenn man das rechnet, das höchst zulässige höchstzulässige Gewicht, ja, genau. Dass so ein Fahrzeug ziehen darf, ist so und so viel, ja. Aber dieser Anhänger, den Sie haben, der hat 20 Kilo mehr. Sage ich, ja, dann nehme ich 20 Kilo raus. Sagt er, nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Zulassung. Dieses Fahrzeug darf nicht diesen Anhänger führen, weil dieser Anhänger hat so und so viel Gesamtgewicht und das ist um 20 Kilo zu viel für dieses Zugfahrzeug, egal wie viel drinnen ist. Aha. Ja, was sollen wir jetzt machen? Sagt er, Sie müssen aussteigen. Sag ich, ja, aber wir sind gerade am Umziehen. Ja, Sie haben Pech gehabt, das geht nicht. Sie haben 20 Kilo zu viel, aber nicht an Last, sondern Sie haben den falschen Anhänger. Ja. Ja, was soll ich machen? Ja, ich weiß es nicht, sagt der Polizist. Gut, ich sage zu meiner Frau, was sollen wir machen? Er hat gesagt, ja, wir beten. Wir haben gebetet. Oder? Jetzt sind wir wirklich in einer Notsituation. Ja. Herr, wir dürfen nicht weiterfahren. Zurückfahren dürfen wir übrigens auch nicht. Ja, ja, okay. Also eine Möglichkeit gäbe, dass man jemanden losschickt, der fünf Stunden entfernt wohnt von uns und uns abholt und das Auto muss trotzdem da stehen bleiben. Ja. Und man muss dann irgendeinen Lastwagen holen, der diesen Anhänger der dann wieder heimbringt. Also es wäre sehr kompliziert. Und dann haben wir gebetet, was sollen wir tun? Und dann sagt er, nein, die Sache ist die, wenn man einen Lastwagenführerschein hätte, ja, dann könnte man so ein Fahrzeug fahren. Aber Sie haben keinen Lastwagenführerschein. Und dann haben wir überlegt, ja gut, das heißt, wenn wir jetzt jemanden finden, der einen Lastwagenführerschein hat, oder, der könnte uns das Auto wegführen. Und das haben wir dann, da haben wir einfach gebetet dort. Und dann haben wir Autostopp gemacht, oder? Dann haben wir irgendwelche Lastwagenführer aufgehalten und haben gesagt, sie sollen unser Auto wegführen. Ja. Weil nur mit Lastwagenführerschein darf man so fahren. Und dann hat der Herr das geschenkt, oder? Dann kam einer, der hat selber gelacht, als wir ihm die Geschichte erzählt haben, und hat gesagt, ja gut, ich fahre euch dann weiter. Und natürlich, irgendwann muss der dann wieder in sein Auto umsteigen, oder? Und was machen wir jetzt? Ja, jetzt habe ich gesagt, jetzt müssen wir halt weiterfahren. Ja. Aber weil wir auf Nummer sicher gehen wollten, sind wir zum Polizisten vorher noch hingegangen und haben gesagt, also wir haben jetzt jemanden gefunden, der fährt uns weg. Da hat er uns angeschaut, hat gelacht. Er hat gesagt, ja, dann fahren Sie. Also er hat gewusst, irgendwann werden wir dann wieder einsteigen ins Auto. Aber das weiß er dann nicht, der Polizist, oder? Weil das ist auf der anderen Seite vom Tunnel. Ja. Jedenfalls, man erlebt irgendeine Enge, einen Engpass, und jetzt muss man beten, oder? Und dann erlebt man den Herrn wieder. Dann freut man sich, dass man den Herrn erlebt hat. Ja? Und Gott muss eine geistliche Realität werden. Sonst wird das Gebetsleben irgendwie lahmgelegt. Also, die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, Vers 11, und dienten den Baalim, und sie verließen Jahwe, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten geführt hatte, und sie gingen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her waren, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten Jahwe. Und sie verließen Jahwe und dienten dem Baal und den Astaroth. Oder Asherim, wie das auch übersetzt wird. Dem Baal, das war dieser Sturmgott oder Fruchtbarkeitsgott der Kanaaniter. Und die Astaroth war eine Fruchtbarkeitsgöttin, oder Asherah war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Auch der Kanaaniter und anderen Völker. Eine ganz schlimme Sache, da gab es Kindesopfer und sexuelle Ausschweifungen zu Ehren der Göttin Asherah. Jedenfalls, da entbrannte der Zorn Jahwes gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie plünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum. Und sie vermochten nicht mehr vor ihren Feinden zu bestehen. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand Jahwes gegen sie zum Bösen, so wie Jahwe geredet und wie Jahwe ihnen geschworen hatte. Und sie wurden sehr bedrängt. Und Jahwe erweckte Richter und sie retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Also was tut Gott hier? Ganz einfach, er hilft dem Volk, dass sie ihn wieder erleben. Ja, und deshalb muss er ihnen diese Not schicken. Er schickt ihnen also die Feinde. Und die plagen sie sehr stark, bis sie wirklich zum Herrn schreien und rufen und dann wieder den Herrn erleben. Und hier erleben sie den Herrn darin, dass er ihnen einen Richter erweckt. Und diese Richter nacheinander retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Das ist eine Zusammenfassung des ganzen Richterbuches. Gott hat sie also nicht aufgegeben. Aber leider, obwohl Gott in seiner Liebe jetzt so mit ihnen handelte und ihnen die Not schickte, damit sie wieder zu ihm kommen, sie trieben es wieder noch schlimmer. Ja, Vers 17, auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, denn sie hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter gewandelt waren, indem sie den Geboten Jahwes gehorchten. Sie taten nicht so. Und wenn Jahwe ihnen Richter erweckte, so war Jahwe mit dem Richter. Und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters, denn Jahwe ließ es sich gereuen wegen ihrer Wehklage vor ihren Bedrückern und ihren Bedrängern. Und es geschah, wenn der Richter starb, so handelten sie wieder böse, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachgingen, um ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren Taten, von ihrem hartnäckigen Wandel. Wir haben hier also einen Zyklus, den habe ich irgendwo auf einer Folie aufgeschrieben. Moment. Hier haben wir einen Zyklus, also einerseits ist zuerst diese Sünde, ja, die Sündhaftigkeit in der Götzendienst, dann kommen sie in die Sklaverei, das bringt sie zu einem Seufzen und Demütigen vor dem Herrn und Schreien zu dem Herrn und woraufhin er dann einen Retter sendet. Also ich habe jetzt Wörter mit lauter S verwendet, damit man sich das leichter merkt. Sünde, Sklaverei, Seufzen und Senden eines Retters. Und dann geht es wieder weiter so. So geht es in dem Zyklus immer wieder. Das ist der Kehrreim des Richterbuches, den wir 6-mal hier dort lesen. Was will Gott bezwecken? Wir haben heute am Abend beim Tisch mit ein paar Brüdern gesprochen und geredet und ich habe gesagt, ich möchte hier unbedingt das noch jetzt erwähnen, heute Abend. Es geht ja um das Thema Theokratie. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht ja um das Thema, dass Gott der König ist. Und jemand hat gefragt, ja, aber später kamen doch dann die Könige, die menschlichen Könige, oder? Die Monarchie, David und die anderen. was war jetzt besser, die Theokratie oder die Monarchie? Nun, Gott hätte von Anfang an immer nur eine Theokratie gewollt. Gott will immer nur Theokratie. Das heißt, er will immer, dass das Volk Gottes so geleitet wird, dass er der König ist. Natürlich braucht es menschliche Führer. Ja? In jeder Gruppe braucht es irgendwie menschliche Führer, aber nicht Könige, aber Richter. Oder einen Mose und Josua oder einen Samuel oder älteste Hirten, aber keine Könige. Ja? Gottes Volk muss geleitet werden, richtig. Aber eine menschliche Leitung darf nicht zu stark sein. Der Mensch darf nicht zum Guru werden. Die menschliche Leitung darf nicht zum Guru werden. Der Guru, der sagt seinem Klienten alles, was er tun muss, ja? Jeden Schritt. Das ist aber nicht bei Gott, in der Gemeinde Jesus so, und das ist auch nicht im Volk Israel so, oder sollte nicht so sein. Ja? Es braucht eine göttliche Leitung und es braucht eine gewisse Ordnung unter den Menschen. Und das hat Gott gemacht, indem er Mose schickte, und Mose, nicht nur Mose, war ja nicht alleine, Mose hatte die Ältesten, die ihm mitgeholfen haben, oder? Und Josua war auch nicht alleine, er hatte auch die Ältesten. Und das Volk konnte geführt werden, aber es war kein König. Und es war gut so. Die haben den Herrn gefragt, das Volk fragt den Herrn, und der Herr antwortet. Und auch das Buch der Richter beginnt so, dass das Volk den Herrn fragt als den König, und es war gut so. Und später in dem Buch der Richter, oder im Buch der Richter haben wir dann Othniel und Ehud und Deborah und so weiter. Hier sind Menschen, die mit Gott leben, die Gott fragen, aber nicht, diese Menschen stehen nicht so stark im Mittelpunkt. Der Othniel war nicht ein König, das merkt man. Er hat zwar geholfen, er hat zwar das Volk geführt in die Schlacht, und Ehud auch, aber sie waren doch keine Könige. Sie waren wirklich nur Führer im Sinne von Hirten oder eben Richter, die das Recht gesprochen haben auch und die das Volk angeleitet haben und die der Herr besonders verwendet hat. Und manche hat Gott besonders gerufen, wie den Gideon und den Simson. Manche hat Gott einfach irgendwie erweckt, wo da steht nicht drin wie, aber sie kamen und die haben eine große Schlacht getan wie Othniel, und sie waren Richter ab dem Zeitpunkt. Aber die Gefahr bestand, dass die Menschen zu wichtig genommen werden, auch im Buch der Richter. Das werden wir dann sehen. Beim Ehud war die Gefahr noch nicht und beim Shamgar auch nicht und bei Deborah auch nicht, die war ohnehin nur eine Frau. Ja. Aber dann... Und die Israeliten waren nicht gewohnt, von einer Frau geführt zu werden. Es war eine Ausnahme der Geschichte. Ja? Aber dann kam Gideon. Und als Gideon an der Macht war und die Amalekiter und die Midianiter so mächtig geschlagen hatte, da kam der Gedanke auf, den Gideon, den machen wir zum König. Und was hat Gideon gesagt? Nein, der Herr ist euer König. Hat sie in die Schranken gewiesen und gesagt, das Königtum Gottes bleibt bestehen, bleibt erhalten. Theokratie. Und nachher kommt der Sohn von Gideon, der heißt Abimelech. Wisst ihr, was Abimelech heißt? Mein Vater ist König, sagt der Sohn von Gideon. Wer hat ihm denn den Namen gegeben? Ja. Vielleicht waren doch ein paar so irgendwelche Gedanken vorhanden. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war das auch nur Zufall oder so. Vielleicht war das die Frau, die so gedacht hat. Ja? Das kann ja auch sein. Er hat ja mehrere Frauen gehabt, übrigens. Ja, ja. Jedenfalls. Dieser Abimelech versteht sich als König, oder? Und er spielt sich auf und er will König sein. Das ist ganz deutlich. Und dann wird Israel in die Schranken gewiesen und Gott lässt die Geschichte so verfahren, dass die Israeliten wirklich sagen, nein, nur nicht einen König, denn so einen wie Abimelech brauchen wir keinen, der ein Tyrann wurde. Ja? Und dann ist ihnen dieser Gedanke wieder für eine Zeit lang verschwunden. Ja? Aber dann kommt Jephtha. Und was sagt Jephtha? Er macht mich zum Anführer. Er sagt nicht Richter, Anführer ist es da. Ja? Und Jephtha denkt sich im Geheimen, so eine Königsdynastie, das wäre was Schönes. Ja? Aber Gott macht ihm einen Strich durch die Rechnung und er hat keine Nachkommen. Und Dann kommt Simson. Simson war keine große Gefahr, der war ein schlechtes Vorbild und der wurde dann selber gefangen genommen. Aber irgendwie war dieser Gedanke dann wieder eine Zeit lang weg, den Menschen zu stark zu betonen, in den Mittelpunkt zu stellen, einen Menschen als König zu haben. Ja. Da kam Eli und Samuel, die waren gute Vorbilder, vor allem Samuel, bis zu der Zeit, wo sie dann wirklich sagen, so und jetzt wollen wir so einen König haben, wie die Völker auch haben. Jetzt wollen wir wirklich einen König haben. Und da haben sie das Gotteskönigtum verworfen. Sie haben nicht dich verworfen, sie haben mich verworfen, sagt der Herr. Also jetzt gibt Gott ihnen einen König. Und er gibt ihnen einen schlechten König, damit sie spüren, was es heißt, einen König zu haben. Dass das nicht das ist, was sie sich eigentlich erwünschen. Aber Gott in seiner Gnade gibt ihnen dann auch einen guten König, den David. Aber das Königtum eines Menschen, das war nicht Gottes letzter Weg. Und Gott und David selber gibt ihnen dann David selber schreibt Psalmen. Und in den Psalmen zeigt David selber auf, was das Ziel der Geschichte Gottes mit den Menschen ist. Was steht in den Psalmen ab Psalm 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99? Was steht da? Ein Wort steht immer wieder, ein Satz. Welcher Satz? Yahweh ist König. Der Herr ist König. Das ist das Ziel der Geschichte. Und alles deutet auf einen Sohn Davids hin. Einmal wird ein Sohn Davids kommen. Setze dich zu meiner Rechten. Psalm 110. Der ist Mensch und Gott zugleich. Ja, der Sohn Davids. Und wenn er wieder König ist, dann ist die Theokratie wiederhergestellt. Dann ist Gott wieder König. Oder? Jesus Christus kam, er ist Mensch. Monarchie, oder? König, als ein König, ein Mensch als König. Aber er ist mehr. Er ist in den Himmel aufgefahren und wir sehen ihn nicht. Und jetzt haben wir einen unsichtbaren König. Das ist Theokratie. Ja? Gott will jetzt, wir sehen hier, das Ziel ist immer Theokratie. Theokratie funktioniert aber nur dann, wenn jeder im Volk Gottes eine Beziehung zum König hat. Nein, zu dem Gotteskönig hat. Ja? Das ist in dem Fall Jesus Christus. Jeder im Gottesvolk braucht diese Beziehung zu dem Gotteskönig. Gottkönig, Jesus Christus. Und wie funktioniert Gemeinde? Gemeinde funktioniert nicht so, dass die Ältesten Könige sind. Älteste braucht es, Hirten braucht es, Lehrer braucht es, Propheten braucht es, Evangelisten braucht es und so weiter. Das ist alles gut und schön. Aber letztlich dürfen diese Menschen, dürfen nicht zu wichtig genommen werden. Letztlich geht es darum, dass jeder einzelne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat als den König. Und die Frage ist, wie viel ist der Herr Jesus König in meinem Leben? Und das Buch der Richter will uns helfen und zeigen, dass genau das Ziel der Geschichte ist. Theokratie wiederherstellen. Und immer wieder diese Wellenbewegung, dieser Kehrreim, den wir jetzt gelesen haben, dieser Zyklus, Sünde, Sklaverei, Seufzen und Senden eines Retters, das hat ein Ziel, dass Gott wieder König ist über jeden Israeliten und dass die Israeliten wieder Gott erfahren als den realen Gott, der zwar unsichtbar ist, aber dennoch zum Erleben ist und dennoch genauso real ist, wie wenn er hier wäre. Und unser Christenleben wird dann interessant, wenn wir die praktische, reale Gegenwart Jesu Christi in unserem Leben erleben, wenn wir merken, der Herr reagiert, der Herr handelt. Ich erlebe einen Sieg, einen gewaltigen Sieg oder ich erlebe eine Gebetserhörung, weil der Herr da ist. Deshalb ist das Buch Richter so aktuell. Also ich musste diese Predigt jetzt ein bisschen halten, weil das gehört hier zu dieser Vorbemerkung hier, zu diesem Vorwort, das wir hier haben. Mancher denkt sich, Gott ist weit weg. Ja? Ja, wer hat sich entfernt? Gott nicht. Wenn dir vorkommt, Gott ist weit weg, dann musst du überlegen, wer sich entfernt hat. Ja? Der Herr ist unsichtbar gegenwärtig und er möchte, dass man seine Kraft und seine Übernatürlichkeit erfährt. Und wenn alles geregelt ist, nach menschlichem Maß, von Menschen geregelt ist, und Gott auf die Seite gedrängt ist, dann ist Gottes Volk in Gefahr. Der Mensch kann nicht programmiert werden in jedem Detail. Du kannst einen Menschen nicht programmieren. Ein Mensch ist ein Mensch und der ist ein Beziehungswesen und der funktioniert dann, wenn er mit dem himmlischen König in enger Beziehung lebt. Also deshalb ist das Gebet so wichtig. Naht euch zu Gott, so wird er sich zu euch nahen. Nämlich durch Gebetserhörung. Oder? Indem er eingreift. Du rufst und er greift ein. Also der Vers 20, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er sagte, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meiner Stimme nicht gehorcht haben, so werde auch ich fortan vor ihnen niemand von den Völkern vertreiben, die Josua übrig gelassen hat, als er starb. Um Israel durch sie zu prüfen, ob sie auf dem Weg Jahwehs achten würden, darauf zu wandeln, wie ihre Väter auf ihn geachtet haben oder nicht. Und so ließ Jahwe diese Völker bleiben, sodass er sie nicht schnell vertrieb. Also Gott hat diese Völker nicht schnell vertrieben, damit er das Volk prüfen kann, ob sie auf den Weg Gottes achten würden. Das heißt, ob sie ihn als König akzeptieren würden, seine Vorschriften akzeptieren würden. Und er gab die Feinde nicht in die Hand Josuas, nämlich nicht gänzlich. Hier haben wir also den Grund, warum jetzt der Herr diese Völker bestehen ließ. Verzeihung, ich habe hier noch eine Folie vergessen hier. Das ist der gleiche Zyklus, den ich gesagt habe, nur anders dargestellt. Also es beginnt mit Sünde oben, ja, Sünde, und dann kommt das Gericht, eine fremde Herrschaft, eine Sklaverei. Dann beugen sie sich unten und seufzen und schreien. Und dann errettet er sie durch den Richter. Und auf diese Weise sollten sie ihn erleben. Aber sie fallen wieder in Sünde. Das war dieser Zyklus, den wir hier haben. Ein bisschen schöner dargestellt als meine vorherige Darstellung. Und jetzt aber der Herr vertreibt jetzt die Völker nicht gänzlich und lässt sie auch ganz bewusst, lässt er sie da, damit sie etwas lernen. Was sollen sie lernen? Warum lässt er sie bestehen? Das steht hier in diesen Versen 22 bis 3, Kapitel 2, Vers 22 bis Kapitel 3, Vers 4. Als Tadel, als Test und als Training. Diese Völker dienen als Tadel, das heißt als Strafe, als logische Strafe, eine logische Konsequenz, weil ihr ungehorsam seid. Na gut, dann werden euch eure Völker rundherum versklaven. Eine ganz logische Konsequenz. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden. Sie werden euch zu einem Stich in eurer Seite werden, sagte der Engel damals in Kapitel 2, Vers 3. Weiter, sie sind ein Test, Kapitel 2, Vers 22. Dort haben wir gelesen, um Israel durch sie zu prüfen, hat er diese Feinde bestehen lassen, ob sie auf den Weg Jahwehs achten würden, darauf zu wandeln, wie ihre Väter auf ihn geachtet haben oder nicht. Und Kapitel 3, Vers 4 nochmals. Diese Völker dienten dazu, Israel durch sie zu prüfen, um zu erkennen, ob sie den Geboten des Herrn gehorchen würden oder nicht. Und als Training, Kapitel 3, Vers 2 heißt es, damit er die Generation der Söhne Israels erkenne, indem er sie den Krieg lehrte. Gott lässt diese Völker übrig, damit die Israeliten nicht vergessen, was es heißt, kämpfen. Damit sie weiterhin was haben, gegen was sie kämpfen können. Oder? Gott übt das Volk in den Krieg. Und wenn man viel Kriege führen muss, dann wird man stärker. Durch das beständige Einüben der Fähigkeiten, der Fertigkeiten, des Kampfes, wird man ein besserer Kämpfer. Und wie ist es im Geistlichen? Ist es nicht genauso? Warum gibt es Feinde in unserem Leben? Ich glaube, das ist von jedem Menschen, der hier sitzt, Jeder hat noch Feinde. Ich glaube, es gibt keinen, der keine Feinde mehr hat. Warum haben wir Feinde? Warum haben wir Probleme? Warum haben wir Menschen, mit denen wir nicht fertig werden? Und warum haben wir einen eigenen Charakter, mit dem wir nicht fertig werden, manchmal? Und gewisse Lüste und Schwierigkeiten. Gott sagt, das eine ist eine logische Folge des Ungehorsams. Es gibt ganz einfach logische Folgen des Ungehorsams. Wenn du das tust, dann wird die Sünde dich versklaven. Wenn du dir Sünde freien Lauf lässt, wenn du nichts dagegen tust, dann wird die Sünde dich packen und dann lebst du nicht, sondern du wirst gelebt. Du wirst von der Sünde geplagt. Du möchtest es nicht tun, aber du tust es trotzdem und es ärgert dich, dass du es tust. Es ist eine Sklaverei. Und das Zweite, also es ist eine logische Konsequenz. Und das Zweite ist, es ist ein Test. Gott möchte uns jeweils testen, ob wir wirklich seine Königsherrschaft akzeptieren. Du sagst, ich bin dein König, die Form stimmt, aber ist es jetzt auch wirklich so in deinem Leben? Oder ist es so, dass du zwar die Form eines gottseligen Lebens hast, aber die Kraft verleugnest? Gott prüft durch die geistlichen Feinde, die wir haben. Und das Letzte ist, Gott trainiert uns auch. Denn wenn wir merken, wir haben etwas in uns, das zur Sünde tendiert, dann müssen wir kämpfen. Und das Kämpfen ist gesund für uns. Wir müssen ja lernen, wie man kämpft, wie man richtig kämpft, nämlich mit dem Herrn. Und das heißt, dann muss ich wieder beten. Und dann bete ich mal nicht und ich falle auf die Nase. Und was habe ich gelernt? Ja, ich hätte beten sollen. Ich war nicht vorbereitet. Also das Training hier. Wir müssen den Text hier ein bisschen genau ansehen, die nächsten Verse, weil die Verse sind ein bisschen schwierig zu übersetzen. Und vielleicht lest ihr mit in euren deutschen Bibeln, die ihr habt, und schaut, ob so ähnlich übersetzt ist. Wir können das... Es wird nicht ganz anders sein, aber ich möchte auf ein paar Kleinigkeiten aufmerksam machen. Kapitel 3, Vers 1. Und diese sind die Völker, die Jahwe beließ, um durch sie Israel zu prüfen. Alle die alle Kriege Kanaans nicht kannten, also die Kriege Kanaans nicht aus eigener Erfahrung miterlebt haben. Also diese sind die Völker, die der Herr beließ, um durch sie Israel zu prüfen, alle die alle Kriege Kanaans nicht kannten, nur damit er die nachfolgenden Geschlechter der Söhne Israels erkenne, das heißt, damit er ihr Verhalten erkenne, ihr Verhalten kennenlerne, indem er sie Krieg lehrte. Nur die Kriege von früher, die sie nicht kannten. Bisschen schwierig, der Satz, oder? Aber ich habe jetzt versucht, das Hebräische zu übersetzen. Und ich habe, Karl Delitzsch und andere haben mir geholfen dabei, einige Kommentare. Also noch einmal, was steht eigentlich hier in dem Text? In Vers 1 steht, Gott sagt, schaut, das sind die Völker, die wird er dann aufzählen, die der Herr übrig gelassen hat, um Israel zu prüfen. Wen will er prüfen? Diejenigen Israeliten, die alle Kriege Kanaans nicht kannten. Also das heißt die zweite Generation. Also Gott hat diese Völker übrig gelassen, um die zweite Generation zu prüfen. Was will er denn prüfen? Vers 2. Nur damit er diese Generation, diese zweite Generation, oder diese nachfolgenden Geschlechter nach Josua, nur damit er diese zweite Generation kennenlerne. Gott möchte die zweite Generation kennenlernen. Interessant, oder? Die erste Generation, die kennt er. Da weiß er, wie die reagiert haben und wie die gehandelt haben unter Josua und wie sie die Kriege geführt haben und wie sie dem Herrn vertraut haben. Und jetzt sagt Gott, jetzt interessiert mich, wie die zweite Generation ist und wie die dritte Generation ist und die vierte. Die interessieren mich. Die möchte ich gern kennenlernen. Nämlich das Verhalten möchte er kennenlernen. Wie wird der jetzt verhalten? Wie wird er sich verhalten, wenn er dem Feind gegenübersteht? Also Gott möchte ihr Verhalten kennenlernen, indem er sie den Krieg lehrt. Aha, Gott sagt so, komm, wir gehen jetzt gemeinsam in den Krieg. Ich schicke dir ein paar Feinde und du gehst jetzt in den Krieg gegen diese Feinde. Und jetzt möchte ich schauen, wie du reagierst. Wenn du willst, helfe ich dir. Aha, wenn du willst, lehre ich dich richtig zu kämpfen. Ich gebe dir auch Anleitung, wie man einen Krieg führt gegen einen Feind. Also hier, Gott möchte diese Menschen kennenlernen und ihr Verhalten kennenlernen, indem er sie in den Krieg schickt. Ja? Und zwar, welche Art Krieg waren das? Die Kriege von früher, die sie nicht kannten. Diese Kriege gegen die Kanaaniter, die Josua gekämpft hat, die sollten sie kennenlernen. Also, was macht Gott jetzt? Jetzt schickt er sie in eine schwierige Situation hinein, schickt ihnen die Mesopotamier oder die Moabiter. Und jetzt würde er sie gerne lehren, die Kunst der Kriegführung mit Gott. Und jetzt ist die Frage, werden sie sich lehren lassen? Werden sie sich zeigen lassen, wie man einen geistlichen Krieg führt? Oder werden sie sich wieder abwenden von Gott? Selber etwas versuchen und versagen? Also hier ist die Liste, Vers 3. Die fünf Fürsten der Philister. Hier kommen die Feinde. Jetzt führt er sie alle auf. Die fünf Fürsten der Philister. Das waren fünf Philisterstämme oder die hatten jeweils einen Fürsten. Und alle Kanaaniter und Sidonier und Heviter, die das Bergland Libanon bewohnten, vom Berg Baal Hermon an, bis man nach Hamat kommt. Und sie dienten dazu, Israel durch sie zu prüfen, um zu wissen, ob sie den Geboten des Herrn gehorchen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Und die Söhne Israels wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter, der Perisiter, der Heviter und der Jebusiter. Hier sind die sechs Völker der Kanaaniter, kanaanitischen Völker. Die Söhne Israel wohnten mitten unter diesen Völkern und sie nahmen sich deren Töchtern zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Wo beginnt die ganze Sache? Es beginnt bei der Liebe, oder? Hier haben wir doch Liebesgeschichte. Hier haben wir eine Liebesgeschichte. Sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter zu deren Söhnen und sie dienten ihren Göttern. Wo wird die Lawine losgetreten? Es beginnt mit der Liebe. Wo ist die gefährlichste Stelle bei mir? Frage ist, was liebe ich? Was liebe ich? Hier sind diese Fürsten, auf der Folie habt ihr diese Feinde hier nochmal angeführt, die fünf Fürsten der Philister, die Hethiter und die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, die kommen immer wieder vor, in 2. Mose 3, Vers 8 zum Beispiel, die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Kapitel 3, 2. Mose 3, Vers 17, die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und immer wieder, es gibt viele Stellen, solche, wo diese sechs Völker der kanaanitischen Völker aufgeführt werden. Und diese Völker prüfen die Liebe der Israeliten. Die Liebe wird geprüft. Ja. Was liebe ich? Und wen liebe ich? Gottes Ziel ist, Theokratie muss hergestellt werden. Vergessen wir das nicht. Es geht um die Liebe und die Israeliten huren mit Götzen und die Israeliten verheiraten sich mit ganz schönen, lieblichen, kanaanitischen Mädchen die israelitischen Mädchen mit ganz schönen, lieben, heidnischen Männern. Gott denkt sich, ich bräuchte einen Richter. Wer wäre geeignet für einen Richter? Jetzt überlegt er sich, oder? Wen könnte man als Richter schicken jetzt? Frage der Liebe. Ja. Ah, da gibt es einen. Der hat ein Mädchen geliebt. Die hieß Achsa. Und er hat deshalb, weil er ein Mädchen geliebt hat, hat er gekämpft für Gott. Der ist geeignet als guter erster Richter. Und Gott ruft sich den Othniel. Diesen, den wir schon kennen. Othniel, der stark ist durch Gott, der wäre nicht stark durch sich selber. Also sein Name ist schon interessant hier. Der könnte uns schon einen Hinweis geben über sein Lebensmotto. Jedenfalls verlor er sein Herz an eine gute Frau aus gutem Hause. Und wisst ihr, was Achsa heißt? Die Fußfessel. Die Fußfessel. Ja, ich möchte ja nicht spekulieren. Wir sollen ja nicht spekulieren. Wir sollen nicht so viel hineinlesen in die Bibel, habe ich vorher gesagt. Aber manchmal denkt man sich, so eine Frau kann schon eine Fußfessel werden für jemanden. Es ist die Frage, ob das gut ist, wenn sie mich fesselt, oder ob das nicht gut ist, wenn sie mich fesselt. Ah, der Simson, der wurde auch gefesselt, oder? Der hatte auch eine Fußfessel. Und noch mehr als Füße wurden er gefesselt. Alles wurde gefesselt. Es ist interessant, dass die erste Frau im Richterbuch und die letzte Frau im Richterbuch, die sind sehr parallel, sehr ähnlich. Aber die eine ist positiv, sehr positiv, und die andere ist negativ, sehr negativ. Die eine ist eine Israelitin, die andere ist eine Philisterin. Und der Richter, der eine Richter heißt, das heißt stark, er ist stark, Othniel, stark durch Gott, und Simson heißt der Starke, der Sonnengleiche, oder? Er ist auch stark, aber gleichzeitig sehr schwach. Und Delilah ist die Schmachtende. Ja, die hat großes Verlangen. Die fesselt ihn auch, ja, in jeder Hinsicht, mit ihrem Verlangen. Es geht um die Frage der Liebe. Und das ist interessant, dass der erste Richter gerade dieser Othniel ist, der seine Frau so liebt, dass er, um sie zu gewinnen, für den Herrn sich einsetzt. Wer war der Feind? Da lesen wir, Vers 7. Die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, und vergaßen den Herrn, vergaßen Yahweh, ihren Gott, und sie dienten den Baalim und den Asherot oder Asherim. Und es entbrannte der Zorn Yahwehs gegen Israel, und er verkaufte sie in die Hand Kushan-Rishathaims. Sehr interessanter Name. Kushan-Rishathaim. Wisst ihr, was es heißt? Der Finstere der doppelten Bosheit. Ein Kushit, oder? Kushan, Kushit. Die Kushiten sind finster, oder schwarz nämlich. Ja. Kushiten sind Äthiopier. Kushan, also ein Äthiopischer, also ein Schwarzer, der doppelten Bosheit. Frevelhaftigkeit eigentlich, ja. Ein Schwarzer der doppelten Frevelhaftigkeit. Doppelte Gottlosigkeit. Und der plagt die Israeliten. Er ist in Mesopotamien, habe ich schon gesagt. Mesopotamien ist... Es ist diese hochentwickelte Stadt Ur, hatte eine Bibliothek, war sehr weit voraus den anderen, und da war alles, was intellektuell hervorragend ist und alles, was ästhetisch hervorragend ist und alles, was die Welt sonst noch zu bieten hat, war dort zu finden. Es ist ein Inbegriff von Weltlichkeit, dieses Mesopotamien, dieses Ur in Chaldea. Die Heimat Abrahams. Sie vergötterten die Fruchtbarkeit und ihre Triebe, also auch die Lust der Welt, also das körperliche Bedürfnis der Welt, ja, das ästhetische Bedürfnis der Welt und das intellektuelle Bedürfnis der Welt, das wurde gestillt in Ur, in Chaldea und in Mesopotamien überhaupt. Also ich denke, wir dürfen hier schon einmal uns vorstellen, Mesopotamien wollen wir einfach einmal so gelten lassen als Symbol für die Welt. Und es geht um das Thema Liebe, vergessen wir nicht. Was soll ich lieben? Und die Welt, die will ja, dass sie geliebt wird. Die Welt tut alles Mögliche, dass sie geliebt wird. Und damit sie geliebt wird, gibt sie vor, dass sie alle deine Bedürfnisse befriedigen wird. Alles, was du brauchst. Ich bin die Antwort auf alle deine Bedürfnisse, sagt die Welt. Ästhetische Bedürfnisse, willst du was Schönes? Bitteschön, die Welt bietet es. Intellektuelle Bedürfnisse, willst du was Kluges? Bitteschön, die Welt, die befriedigt dich. Und willst du irgendwas Lusterfüllendes? Bitteschön, die Welt befriedigt dich. Aber die Welt liebt dich nicht. Das steht im Johannesbrief. Im Johannesbrief steht 2. Da steht, wir sollen die Welt nicht lieben. Und da steht, dass die Welt uns nicht liebt. Das ist das Problem, dass die Welt uns nicht liebt. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 13 steht das. 1. Johannes 3, Vers 13. Kann das jemand vorlesen? Danke. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Das ist nichts Neues, sagt Johannes. Solltet ihr eigentlich schon längstens wissen. Die hasst euch. Und es ist nicht gut, wenn man jemanden liebt, der einen hasst, oder? Kennt ihr ein Beispiel von jemandem, der jemanden geliebt hat, der ihn hasste? Im Richterbuch? Der das Geld lieber hatte als den Simson? Die Philister kommen und sagen, komm, wir geben dir Geld, bitteschön. Und du schaust und bringst heraus, warum er so stark ist. Oder? Wir geben dir Geld und sie denkt sich, was Geld kriege ich? Ja, da lasse ich den Simson schnell fahren, oder? Geld ist mir wichtiger als Simson. Die hasste den Simson, obwohl sie vorgetäuscht hat, sie liebt ihn, aber sie war eine Betrügerin. Oder? Letztlich ging sie um das Geld, nicht um den Simson. Also die Welt wird wirklich schön dargestellt von der Delilah, ja, die den Simson einwickelt, in jeder Hinsicht. Zuerst die Haare, dann noch mit dem Fesseln und mit ihren Worten. Sie wickelt ihn ein. Und Johannes sagt, wir sollen die Welt nicht lieben, weil die Welt ist vergänglich und weil die Welt uns hasst. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Übrigens, im ersten Johannesbrief gibt es 3 Aussagen über die Welt. Die erste Aussage ist, die Welt vergeht mit ihrer Lust, Kapitel 2, Vers 16. Die zweite Aussage ist, die Welt hasst euch, Kapitel 3, Vers 13. Und die dritte Aussage ist, die Welt liegt in dem Argen, in dem Bösen, Kapitel 5, Vers 18 oder 19, glaube ich. Also die Welt ist vergänglich. Sie hasst uns und sie liegt in dem Bösen. Sie ist da zu Hause und da drin liegt sie, in dem Satan. Und wir sollen sie deshalb nicht lieben, sagt Johannes dann. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist, denn wer die Welt liebt, der hat die Liebe zum Vater nicht in sich. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und das Stolz des Lebens, das ist nicht von der Welt, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also merkt ihr, dieser erste Richter, es ist schon sehr interessant, dass Gott gerade diesen Mann gewählt hat, mit seiner guten Frau, aus gutem Hause, aus dem Hause Kaleb. Besseres Hause gab es damals, hatte Israel nichts zu bieten. Das war das beste Haus, Elternhaus, das man sich suchen hat können in der damaligen Zeit, oder? Aus dem Hause Kalebs. eine Frau zu bekommen. Und diese hat ihn gefesselt im Positiven und diese hat ihn auch motiviert, dem Herrn zu dienen. In der Liebe zu ihr hat er die Kraft gefunden, dem Herrn sich einzusetzen für den Herrn und die Stadt zu schlagen. Die Stadt Kiriat Sefa, haben wir schon gelesen heute. Ja, also soweit jetzt einmal zu dem ersten Richter. Ein paar Gedanken zum ersten Richter. Ich denke, wir wollen hier die Pause machen und dann noch ein paar Gedanken zu Othniel und dann den zweiten Richter noch anschauen. Oder wenn Fragen sind, könnt ihr natürlich auch, können wir auch die Fragen noch eingehen. Beten wir noch zum Abschluss, wenn jemand von uns betet.